vornehmen wir unseren Text lesen. Lasst uns noch die Augen schließen und unsere geistlichen Augen auf den Herrn wenden. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses Beisammensein heute Abend. Sei du in unserer Mitte in deiner Auferstehungskraft und schenke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist und leben wird zu deiner Ehre. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend. Den finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 37. Da sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das war die Aussage derer, die die Pfingstpredigt geführt haben. Als Petrus zu diesen Tausenden sprach und der Geist Gottes die Menschen versammelt hatte, als sie das Wort Gottes hörten, ging es ihnen durchs Herz. Das ist, was das Wort Gottes zu Pfingsten tat in den Herzen der Menschen. Es durchbohrte ihre Herzen. Und auch heute noch ist es genauso. Wenn das Wort Gottes verkündigt wird, in der Kraft des Heiligen Geistes, dann trifft es die Herzen. Dann gehen die Menschen nicht aus dem Gottesdienst, ohne dass das Herz berührt worden ist von dem Worte Gottes. Das erlebt man auch besonders in Erweckungszeiten. Und wenn es eine Erweckung geben soll, bei uns schenkte der Herr die Erweckung durch das Wort Gottes. Eine wahre, geistgewirkte Erweckung wird aus dem Worte Gottes herausgeboren. Da ist nichts anderes, was wir anstelle des Wortes Gottes setzen können. Das Wort, das verkündigt wird, trifft die Herzen. Der Glaube, heißt es im Neuen Testament, kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Worte Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus jeder Predigt, sondern die Predigt aus dem Worte Gottes. Ich weiß von Menschen, die glaubten und hörten eine Predigt und das hat den Glauben getötet und vernichtet. Es muss die Predigt des Wortes Gottes sein und in der Kraft Gottes. Die Bibel lehrt uns und sagt uns, dass der Buchstabe tötet, aber das der Geist macht lebendig. Wenn hier sind doch ganz gewiss viele Lutheraner. Sie wissen wohl von Dr. Martin Luthers Traum. Da hörte er eine Predigt, eine fantastische Predigt, wie er vor dem noch nie gehört hatte. Solch eine klare Botschaft, das reine, lautere Wort Gottes, das Evangelium Jesu Christi. Er trat hinzu, kam dem Redner nähe und sagte: Das kann ich doch aber nicht glauben. Wer ist das denn, der doch predigt? Wenn ich ihn mich anschaue, sieht er so wie der Teufel aus. Aber das kann doch nicht stimmen. Dann blieb er stehen und meinte: Vielleicht kommt der Federfuß gleich zum Vorschein. Er kam noch näher, trat noch näher hinzu, bis der Mann seine Predigt abgeschlossen hatte, bis er fertig gepredigt hatte, kam kein Fädefuß zum Vorschein. Die Wahrheit des Evangeliums bis ans Ende. Dann ging er zu ihm und sagte: Du, sag mir denn mal, bist du denn nicht der Teufel? Er sagte: Ja, das bin ich. Aber wenn du der Teufel bist, wie kannst du das Evangelium so klar verkündigen? sagte, weißt du denn nicht, dass wenn man das Evangelium verkündigt ohne den Geist Gottes, verhärtet, verstockt und tötet man die Menschenherzen und Seelen. Leider haben wir viele Prediger in der Welt heute, die das Evangelium Jesu Christi verkündigen, aber nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und beschuldigen und bestempeln sie mir nicht als ein Pfingstle, mich als ein Pfingstle, wenn ich das sage. Wir sollen das Wort Gottes recht teilen. Ob sie nun eher allergisch sind gegen den Heiligen Geist oder nicht. Natürlich gibt es Menschen, die Unfug treiben mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht alles Heiliger Geist, was Heiliger Geist genannt wird. Aber Gottes Geist, der ein Heiliger Geist ist, den erkennt man auch an seiner Heiligkeit. Und wo der Geist Gottes ist, da ist die Gegenwart Gottes. Und wir brauchen Menschen und Prediger heute in der Welt, die das Wort Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigen. Und wenn sie das tun, wie die Apostel das zu Pfingsten taten, da traf das Wort Gottes die Menschen in solcher Art und Weise, dass sie sagten, was sollen wir tun? Vor der Erweckung habe ich das Evangelium 12 Jahre lang gepredigt. Nach der Predigt forderte ich Menschen auf, den Herrn Jesus anzunehmen als ihren Herrn, Heiland und Erlöser. Und bat sie nach vorne zu kommen, um mit ihnen zu beten. Dann bete ich ein Gebet und sie beteten es mir nach. Das habe ich gemacht, dass Hunderte nach vorne kamen. Oft so viele aufstanden, dass da kein Raum war. Da mussten sie stehen bleiben, wo sie sind. Aber es blieb alles beim Alten. Hielt nicht an. War nicht von langer Dauer. Nach einer Woche, ein Monat, 2, 3 Monate, dann war alles wieder beim Alten. Dass ich zu Gott schrie und sagte, Herr, erbarme dich um sie. Und dann sandte Gott uns die Erweckung, dass der Geist Gottes durchs Land wehte. Der Geist Gottes in die Häuser ging und die Menschen brachte. Und sie bis heute bringt, dass sie zu Hunderten jeden Tag kommen, kreuz und quer durchs Land. Und auch aus aller Welt heute. Heute lesen viele davon von der Erweckung durch die Bücher. Es kommen aber noch hunderte Menschen und Tausende, die kein Buch gelesen haben, die Gott hergeführt hat. Dazu brauchen wir einige Stunden, um ihnen zu erklären, wie das geschehen kann und wie das zugeht, wenn Gott in solch eine Art und Weise eingreift. Gottes Wort ist heute noch die Kraft Gottes. Als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, hat er sie durch sein Wort geschaffen. Hebräer 4, Vers 12 sagt, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch. Gottes Wort dringt durch und scheidet Seele und Geist auf Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wenn Gottes Wort in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt wird, dann bleiben die Menschen nicht unangerührt. Das kennen wir in Südafrika in der Erweckung. Da brechen Menschen zusammen. Da weinen die Menschen. Da schluchzen die Menschen. Und wer sich nicht bekehrt, der ärgert sich und läuft spottend weg. Oft warten die nicht einmal, bis der Gottesdienst geschlossen ist. Das haben wir auf dieser Tournee hier auch in Europa erlebt. Genau wie zu Pfingsten. Das Wort Gottes traf sie da, ist nichts. Keine Peitsche, kein Schwert, keine Kugel, die so treffen kann wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes dringt hindurch. Und das brauchen wir heute. Denn Menschen gehen in die Kirche mit ihren Sünden und verlassen die Kirche mit ihren Sünden. Kirchenglieder können holen, Zauberei treiben, Unfug treiben, mit anderen Frauen leben, trotzdem sie verheiratet sind und können eine Position in der Kirche haben. Dann wird die Sünde geduldet. Aber Gott sei Dank in der Urgemeinde, als Gott gegenwärtig wurde, da wurde die Sünde gestraft. Anania, der Log, der wurde mit dem Tod gestraft. Seine Frau wusste nichts davon. Nach 3 Stunden kam die. Da begann die zweite Beerdigung. Die wahre Gemeinde Jesu Christi ist eine gefährliche Gemeinde. Die lebt in der Gegenwart Gottes. Da wird Sünde, Welt, nicht geduldet. Nicht, weil es ein Gesetz ist der Christen, dass der Mensch sagt, das tut mir so leid, das wird bei uns nicht erlaubt, sondern weil der Geist Gottes gegenwärtig ist und der Geist Gottes die Herzen trifft durch das Wort Gottes. Alle bekehrten sich zu Pfingsten nicht. Über 3000 taten das. Aber einige, die liefen weg und spotteten. Spötter gibt es zu aller Zeit. Und wenn es je Spötter gegeben hat, in der heutigen Zeit mehr als je in der Kirchengeschichte. Es kann sogar Menschen geben, die diesen Raum verlassen werden heute Abend. Wer sich nicht bekehrt, der wird zum Spötter. Aber wenn sie auch spotten, denken sie daran, dass sie eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen müssen. Und sie werden Rechenschaft ablegen müssen für ein jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Da muss man vorsichtig sein, was man sagt. Und sich hüten, einen Wächter haben bei der Zunge. Die Zunge ist ja das gefährlichste Glied am Leibe des Menschen. Kein Glied ist so bös wie die Zunge. Wenn sie angezündet ist mit dem Feuer aus der Hölle, aber sie kann auch ein gesegnetes Glied sein, wenn sie angezündet ist mit dem Feuer des Heiligen Geistes von oben. Als die Apostel verkündigten ihre Predigt, da standen die Menschen auf und sagten, was sollen wir tun? Die Apostel haben nicht die Menschen eingeladen. Die Apostel haben nicht gesagt, wer möchte den Herrn Jesus aufnehmen? Ich sage nicht, wenn ein Mensch so geführt wird und er das tut, dass das verkehrt ist. Aber ich sage Ihnen, dass bei uns in Südafrika ich das auch machte. Aber nach der Erweckung ist das nicht mehr nötig. Wir verkündigen das Wort. Das Wort trifft die Menschen. Dann sagen wir den Menschen, geht nach Haus. Aber sie können nicht nach Haus. Sie sagen, wie sollen wir nach Haus, wenn wir unsere Sache mit Gott nicht geordnet haben? Da geschieht es sehr oft, dass inmitten der Predigt plötzlich eine zusammenbricht und weint und steht auf. Und die Zulus, die weinen nicht leicht. Sie haben ja gehört von den Blutdürstigen, die weinen nicht. Da kann man den mit dem Spieß durch den Leib stoßen, der weint nicht. Sie sagen, sie sind keine Frauen, dass sie weinen. Aber wenn das Wort Gottes sie trifft, dann weinen sie nicht wie Frauen, sondern wie kleine Kinder. Die werden butterweich. Sie haben gehört, dass Zeugnis abgelegt hat, als das Wort Gottes ihn traf, da weinte er. Es gibt natürlich heute solches, wie Billy Graham vor vielen Jahren gesagt hat. Sagte, früher, da kamen die Menschen zum Kreuz, kamen sie zu Jesus mit vielen Tränen. Heute kommen sie mit einem Lächeln und Schmunzeln im Gesicht. Leider werden die Bekehrungen in der gegenwärtigen Zeit sehr oberflächlich und darum sind sie nicht von langer Dauer. Und darum wird dem Heil Gott, dem Königreich Gottes auch viel Schaden angerichtet. Und manche nennt sich bekehrt und ist nur pseudo-bekehrt, hat nur eine Pseudo-Bekehrung erlebt. Keine tiefgehende, wirkliche, ernste Bekehrung, wo das Alte vergeht und alles neu wird. Wo der Streit und Kämpfe nicht länger Blut vergießt, sondern aufhört. Und einen neuen Weg einschlägt. Wo der Sinn des Menschen sich komplett, vollkommen verändert. Und das ist das Wunderbare und Erfreuliche immer wieder. Dass wenn das Wort Gottes in der Kraft Gottes verkündigt wird, dann geschieht etwas. Menschen bekehren sich. Und wenn sie sich nicht bekehren, werden sie ärgerlich. Und laufen davon. Aber wer sich nicht bekehren will, tut nur ein gutes Werk, wenn er davonläuft. Wenn Gott ihm gnädig ist, wir sagen sie oft bei uns, wir wollen keine Kirche spielen, die Zeit ist zu ernst, der Herr Jesus, das ist keine leichte Sache, dass er zwischen Himmel und Erde gehangen hat, nackt unseretwegen, dass er den Preis bezahlt hat, dann sollten wir es auch ernst meinen mit unserem Christentum. Und wer es nicht meint, ernst meint, der sollte nicht in die Kirche gehen, da gehört er nicht hin. Nun möchte ich Ihnen einige Erlebnisse mitteilen von Menschen, die getroffen worden sind unter der Verkündigung des Wortes Gottes. In Johannesburg war ein Gangsterboss, ein Bandenführer oder Bandenführer. Der hatte sein Messer immer bei sich. Und er starb Menschen. Das war sein Leben. Der arbeitete nicht, der hatte das Geld lieb, wollte das Geld aber nicht durch Arbeiten bekommen, sondern nur Menschen zu berauben. Tag und Nacht ging er auf den Straßen in Johannesburg und beraubte die Menschen. Da muss ich Sie vorwarnen, wenn Sie zu uns kommen, wenn Sie in Durban sind, dann laufen Sie nicht in der Straße herum, frei, sehen Sie dazu. Denn es gibt manche, wir sind in Afrika gesegnet mit Dieben. Da gibt es viele Diebe. Die Schwarzen sagen, wenn man etwas von einem Weißen stiehlt, das ist keine Sünde. Wenn man etwas vom Schwarzen stiehlt, das ist Sünde. Lazarus war ja arm und sie sind Lazarus. Der Weiße ist reich. Der Europäer ist reich. Wenn man etwas von ihm stiehlt, dann schließt, dann macht der Herr Jesus nur sein Auge zu und gibt dir da seinen Segen. Und das erkennen sie denn als eine Segnung an. Und so war dieser Gangsterboss, der mit seiner Gruppe herumging und Menschen beraubte. Eines Tages ging er in den Gottesdienst. Es war das erste Mal in seinem Leben. Als er dorthin kam, stand der Pfarrer an der Tür und gab ihm seine Hand. Da zögerte er. Er sagt, nein, was ist denn mit diesem los, dass er mich grüßen will? Mit der Hand? Die Christen standen da, wollten ihn mit der Hand grüßen. Da sagte er, nein, das gibt es ja nicht. Die Menschen habe ich vielleicht schon in der Vergangenheit beraubt. Nun wollen sie meine Hand, dass sie mich packen können. Aber das war nur ein christlicher Gruß. Wir in Afrika machen so, dass so in der Bibel sagt, es grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Nun, wir küssen uns nicht, wir grüßen uns mit der Hand. So wie dann die Deutschen das machen. Die Engländer tun das nicht, die begrüßen einen mit der Hand in der Tasche. Die geben einem nicht die Hand. Die verstehen das nicht. Die amüsieren sich darüber und sagen, ja, wenn ihr mit den Deutschen zu tun habt, die grüßen immer mit der Hand. Dann sagen wir, ja, das machen wir jetzt, das ist unser heiliger Kuss. Wir küssen uns nicht, aber wir küssen uns mit der Hand. Und dieser Gangsterboss, der verstand das nicht. Er ging in die Kirche hinein, es war Abendmahlsfeier und der Pfarrer dort, der predigte. Und da sagte der Pfarrer, ihr Lieben, keiner soll unwürdig vom Mahl des Herrn nehmen. Die Bibel sagt, sitzt nicht am Tische des Herrn und am Tische des Satans. Keiner darf zwei Herren dienen. Und redet darüber und sagte, Gottes Wort warnt uns, wer unwürdig teilnimmt am Tische des Herrn, der von dem Brot und von der Frucht des Weinstocks trinkt, unwürdig, dem wird es zum Unsegen. Sie können zu den Ärzten gehen. Bei uns in Südafrika haben wir viele gläubige Ärzte. Von den Besten im Lande sind gläubig. Viele junge Studenten, wenn sie auf der Universität sind, kommen sie zur Missionsstation und bekehren sich, weiß und schwarz. Die meisten von den Ärzten sind weiß. Und bekehren sich. Und immer wieder sagen wir ihnen, wenn die Patienten kommen, dann bedenkt, dass auch es eine geistliche Ursache geben kann, der Krankheit und des Todes. Wenn Medikamente nicht mehr helfen, dann fragen Sie doch den Kirchgängern, ob sie teilnehmen am Tische des Herrn. Und wer unwürdig von dem Brot isst, dem wird es zum Fluch. Fragen Sie den Menschen, ob da Bitterkeit ist, Nachtragen, Hass und Groll im Herzen. Dieses Brot ist ein Symbol von dem Leib Christi. Und wir sagen, nennen ihn alle, unser Vater, einen Vater, Christus, ein für uns alle. Und wenn eine sich nicht versöhnt hat mit seinem Nächsten, oder wenn da Bitterkeit ist oder nicht vergibt, dann darf er nicht vom Brot essen, das wird ihm zum Fluch. Das haben wir schon erlebt, dass Menschen aus der Kirche getragen werden mussten, weil sie unwürdig teilnahmen am Brot und von dem Kelch. Das sind keine Münchhausen-Geschichten. Die Bibel ist kein Lügenbuch. Die Bibel gilt auch heute noch. Und es zeigt, dass die Christenheit wieder an das Wort Gottes glaubt. Ohne dem gibt es keine Erweckung. Gottes Wort muss auch heute noch gelten. Gottes Wort ist ausschlaggebend, auch für uns heute, und muss auch in ihrem Leben so sein. Und als der Pfarrer predigte und sagt, vielleicht gibt es auch nur eine kleine Sünde im Herzen, dann nehmen Sie nicht von diesem Brot. Und das Wort traf diesen Gangsterboss. Er wollte aufstehen und sagen, Herr Pfarrer, wovon reden Sie? Sie reden von kleinen Sünden. Ich habe keine kleinen, ich habe große Sünden. Aber, das ist menschlich gesagt, kleine Sünden. Bei Gott gibt es keine kleinen Sünden. Der Herr Jesus sagt, wenn ein Mann eine Frau ansieht, um ihre zu begehren, mit seinen Augen, im Herzen hat er die Ehe schon gebrochen. Das ist Ehebruch. Wenn einer mit seinem Bruder zankt, uneinig ist und sagt, du Narr, du Esel, und schilt ihn, der hat schon sein Blut vergossen. Redet man von kleinen Sünden? Das geben keine kleinen Sünden. Was klein ist es in unseren Augen, das ist groß wie ein Berg in den Augen Gottes. Und vor dem Richter müssen wir einst erscheinen. Und darum sagt die Bibel, das Wort Gottes ist lebendig. Wenn das verkündigt wird, dann trifft es sogar die Gedanken und Sinne des Herzens und scheidet. Sehr oft können die Menschen es nicht ertragen, stehen sie auf und rufen ihre Sünden aus, dann sagen wir halt, nicht in der Öffentlichkeit. Die Beichte ist privat und vertraulich, unter vier Augen, nicht vor der Gemeinde. Da sind Menschen, die gar fleischlich sind, da sind Menschen, die es nicht ernst meinen, und dann sagen sie, oh, der hat die Sünde bekannt, der hat das gemacht, nicht in der Öffentlichkeit. Das geschieht im Geheimen. Natürlich, wenn der Mensch vielleicht gegen die Gemeinde gesündigt hat, dann kann es auch sein, dass er mit der Gemeinde das in Ordnung bringen muss und die Gemeinde von der Sünde weiß. Aber sonst aus einer Rede unter vier Augen. Und man geht auch nicht zu der Frau und macht die Frau zu dem Seelsorger. Ihre Frau ist ihre Frau, nicht ihr Seelsorger. Gehen Sie zu dem rechten Mann und beichten Sie bei der rechten Person. Und nicht bei einem, der das gleich weiter sagt. Und eine, der nicht mal beten kann. Und dann wird der Blinde zum Blinden führen. Gehen Sie zu den Rechten, der ein rechtes Verhältnis mit Gott hat, wenn Sie zu einem Seelsorger gehen. Und dieses Wort beim Tisch des Herrn Du sollst nicht unwürdig teilnehmen, traf diesen Mann und der gängste Boss kam zum Glauben. Sein Leben wurde vollkommen beendet. Heute ist er ein Verkündiger des Evangeliums. Nun möchte ich auch noch von drei anderen kurz berichten. Ich habe ihre Zeugnisse aufgeschrieben. Leider in der englischen Sprache, aber ich werde das nun in Deutsch übersetzen. Der erste Mann war ein 55-Jähriger, der am 11. August, also im vorigen Monat, zur Missionsstation kam. Ich will Ihnen sagen, wie das Wort Gottes, wenn Gott es sendet, auch Menschen heilen kann. Aber Heilung beginnt immer beim Herzen. Leibliche Heilung ohne geistliche Heilung ist kein Segen. Denn soll der Mensch lieber krank bleiben. Weil wenn der Lahme nicht gehen kann und wird geheilt und kann gehen, dann geht er zu den Huren. Dann sagt man, hätte Gott doch geschenkt, dass der nie geheilt worden war. Denn wäre ihm das nicht möglich. Nun sündigt er desto mehr. Also körperliche Heilung ohne geistliche Heilung vorausgesetzt ist kein Segen für die Menschheit. Unsere Krankheit, unser Leiden, unsere Not soll uns erst mit Gott in Verbindung bringen und unser Leben ins Reine. Dann das andere, dann der Segen. Weil selbst der Segen kann zum Fluch werden. Reichtum kann ein Segen sein. Aber wenn der Mensch nicht im rechten Verhältnis mit Gott lebt, dann wird es der Reichtum ihm zum Unsegen und kann ihn in die Hölle führen. Dieser Mann, Herr Macatini, lebt ca. 180 Kilometer von der Missionsstation entfernt. Ein anderer Mann bekehrte sich, kam zum Glauben, der besuchte ihn und sagte, du, ich bin zum Glauben gekommen. Willst du nicht, du bist schon 5 Jahre krank. Geh zur Missionsstation Quatsitsabantu. Quatsitsabantu ist ein Zulu-Wort. Qua heißt wo, Sitza, Hilfe, Bantu, Menschen. Nun können Sie sich das Wort zusammenschustern. Wir haben den Ort nicht den Namen gegeben. Das war der Name des Orts, vor dem wir den Ort kannten. Nun kommen Menschen von aller Welt, um Hilfe zu bekommen. Und durchs Wort Gottes wird es ihnen geschenkt. Im Psalm 107, Vers 20 heißt er, er sandte sein Wort, also Gottes Wort, und machte sie gesund. Dieser Mann war ganz lahm, von den Hüften herab beigelebt. Er war wassersüchtig, seine Beine waren geschwollen und hatte viel Schmerzen. 5 Jahre hat er schlimm gelitten. Dann nahmen seine Leute ihn zum Wahrsage, zum Zauberer. Bei den Schwarzen in Afrika, fast immer, mit wenig Ausnahme, vor dem Sie zu einem Arzt gehen, gehen Sie zu dem Zauberer. Nicht warum, weil da keine Ärzte sind. Sind viele Ärzte. Leider fast alles Weiße. Die Schwarzen, sobald die Ärzte werden, manche verlassen das Land, gehen nach Amerika und so und sind dort, praktizieren dort. Oder einige haben ihre eigenen Stationen, wo denn sie Geld machen. Es ist ein zu kurz an schwarzen Ärzten und da müssen die Weißen die Lücken füllen. Das stimmt nicht, was einige sagen, das gibt keine Ärzte. Es gibt Ärzte. Aber von ihrer Tradition her, wenn eine krank ist, bedeutet das, dass jemand anders ihn bezaubert hat. Dann geht man zur Hexe und fragt, warum ist mein Kind krank? Dann heißt es die Nachbarin. Oder sowieso hat das übers Kind gebracht. Dann muss man zum Medizinmann, zum Zauberer, bekommt ein Mittel fürs Kind und ein Gegengift, um den, der diese Krankheit über diese Person gebracht hat, auch zu betauben. Nun, als er zu den Zauberern ging, half ihm das nicht. Dann ging er zu den sogenannten Propheten. Wir haben viele Propheten in Südafrika. Die Propheten sind nicht wirkliche Propheten. Das sind Männer, die im Namen Gottes kommen, aber nicht so wie die Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern die kämpfen mit Fleisch und Blut. Bei denen ist kein Unterschied oder keine Unterscheidung, die verwechseln Weissagen mit Wahrsagen. Wenn jemand Christ ist oder wenn einer krank ist und geht zu diesen sogenannten Propheten, dann wird gesagt, ja, du bist krank, weil dein Nachbar die Krankheit über dich gebracht hat. Einige sagen, die Toten haben dich krank gemacht. Einige sagen, das geht weit zurück bis ins 33. oder 34. Glied. Solche Menschen findet man auch in Europa. Die gehen über das Wort Gottes hinaus bis ins 3. und 4., die aber gesegnet werden bis ins 1000. Glied. Die Bibel lehrt uns, dass wir streiten nicht mit Fleisch und Blut. Wahrsagen Sie nicht und suchen Sie herum, wer der Übeltäter ist, der diesen Fluch über Sie gebracht hat. Das ist der Teufel. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und mit dem Teufel, mit finsteren Geistern in der Luft. Aber das half auch nicht. Trotzdem ihm gesagt wurde, du, die anderen haben dich bezaubert, half ihm das nicht. Das bringt nur Hass und Groll im Herzen, dann hält man den Menschen für schuldig und will dann mit ihm nichts mehr zu tun haben und ist ihm feindlich gesinnt. Das ist ein Evangelium aus der Hölle und nicht vom Himmel. Dann kam der Herr Tusi zu ihm, ein Christ, der zum Glauben kam und sagt, geh du dorthin. Er wurde zu Missionsstationen gebracht. Da halten wir jeden Tag 3 Gottesdienste, gewöhnlich 5 Vorträge an einem Tag. Mit wenig Ausnahmen, aber nicht weniger als 3. Auch für die Kranken, da haben wir ein Spital und da wird das Wort Gottes für sie verkündigt. Und als er die Botschaft des Evangeliums führte, da traf ihn das Wort Gottes. Er vergaß seine Krankheit, seine Schmerzen und sah seine Sünden. Und durch, dass der Heilige Geist ihm seine Sünden offenbarte und von seinen Sünden überführte, kam er zum Kreuze. Bereinigte sein Leben, beichtete seine Sünden, ergab dem Herrn Jesus sein ganzes Herz und sein ganzes Leben. Ein Tag nach dem anderen wurde ihm mir aufgedeckt. Nach dem 4. Tag war der Geschwulst weg, das Wasser verschwunden und nach 4 Tagen war er ganz gesund und konnte frei herumlaufen. Eine Erfüllung, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Aber die Heilung begann hoch im Herzen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das hat in erster Linie nichts mit körperlicher Krankheit zu tun, sondern geistliche Heilung. Wir werden geheilt von unseren Sünden, vom bösen Auge, von den Lüsten des Fleisches, vom Lügen und Betrügen. Von der Heuchelei und der Lieblosigkeit. Das ist viel schlimmer als eine körperliche Krankheit. Das nun über den Makatini von Ladysmith. Heute hat er nur ein Verlangen. Als wir abflogen, sagte er, nun möchte ich zurück zu meinem Volk, zu meiner Heimat und ihnen sagen, dass da Heil ist, durch das Evangelium Jesu Christi. Die zweite Person heißt Sandile, ein 19-jähriges Mädchen. Sie sind ein Pfarrhaus geboren. Ihr Vater ist Christ und die Mutter auch sind Verkündiger des Evangeliums. Das ist herzzerbrechend. Es ist sehr schwer. Die Eltern leiden, wenn sie Christen sind. Und ihre Kinder sind auf dem Weg zur Hölle. Ganz besonders, wenn der Vater ein Pfarrer ist. Die vielen Tränen, die große Not. Manche sagten mir, ich wünschte, ich könnte selber in die Hölle gehen, anstatt mein Kind. Aber da müssen die Kinder auch an das Wort denken. Ihre Vater und Mutter, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Bei manchen wird das Leben verkürzt, weil sie Vater und Mutter nicht geirrt haben, sondern sie aus Dreck und ihresgleichen geachtet haben. Solche Jugend muss sich bekehren. Sonst wartet Schreckliches auf sie in der Zukunft. Die Sandile, die war mit ihrem Eltern, wurde im Pfarrhaus groß. Als sie Teenager war, da fand sie immer mehr, wie altmodisch die Mutter ist und der Vater, und sagte: Vati, du warst auch mal jung, ich will auch das Leben genießen. Ich will mich doch nicht immer ansehen wie die Altmodischen. Ich möchte auch so wie die Welt sein. Dann blieb es nicht bei Argumentieren, sondern dann ging es über ins Zanken und Streiten. Nachher lief das Kind davon, wollte sich nichts sagen lassen vom Vater und von der Mutter. Dann kam sie nachts auch nicht mehr regelmäßig nach Haus. Die schlief anderswo. Und die Mutter durfte diese Tochter nicht fragen, wo sie war. Der Vater auch nicht. Sie sagt, das ist meine Angelegenheit. Wir können nicht immer beherrscht werden von den Eltern. Wir sollen gleich sein, auf eine Stufe. So wie ich gestern Abend sagte, nicht einer reich und der andere arm. Nicht der andere alt und der andere jung. Wie lange werden wir denn beherrscht von den Alten? Wir wollen auch unser Leben leben und genießen. Und dann lebte sie mit den anderen Freunden. Dann kam sie in ein zügelloses Leben und tat alles, was man nur in dieser Welt tun kann. Schließlich lebte sie mit einem Freund und war nicht verheiratet. Ein ganzes Jahr. Solches gibt es auch in Südafrika. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland gibt. In Südafrika gibt es, dass Mädchen mit Jungs leben vor der Heirat. Das gibt eine Erweckung, herrliche Erweckung, gibt auch Gräueltaten in Südafrika. Vielleicht hat Gott uns deswegen besucht, weil die Sünde so reif ist. Wie eine Zeit des Sodoms und Gomorra. Da leben die Menschen zusammen und sagen, sie müssen sehen, ob sie gute Partner sind, ob das Recht geht, ob sie auch Kinder in diese Welt bringen können. Und dann werden sie getraut. Aber immer wieder müssen wir unsere Pfarrer und unsere Kollegen daran erinnern. Sag doch den jungen Leuten, was das bedeutet, um vor dem Altar Gottes zu stehen. Da kommen Menschen im reinen Gewand, im Traukleid. Ich weiß nicht, ob das doch das hier in Deutschland gibt, aber bei uns hat das Mädchen ein schneeweißes Kleid an und ein Schleier. Wir sagen es der Jugend und sagen dem Mädchen, wisst ihr, was der Schleier bedeutet? Das ist ein Symbol von der Jungfrauschaft. Es ist Heuchelei, wenn ein junges Mädchen vom Altar Gottes steht, mit einem Schleier, und die hat schon mit einem Mann geschlafen. Die hat kein Recht, ein Schleier anzuziehen. Es sei denn, dass sie sich bekehrt hat, getrennt hat und gereinigt und geheiligt worden ist durchs Blut und durch den Geist Gottes und das Wort Gottes. Dann vergibt Gott, macht den Schaden auch wieder gut. Und alles wird neu. Aber wer unbußfertig und unbekehrt ins weiße Gewand hineingeht mit einem Schleier, der soll nicht den Segen Gottes auf seine Ehe erwarten und auf in der Zukunft. Gewöhnlich zerbrechen solche Ehen nach nicht langer Zeit. Das ist der Fluch. Da bauen sie nicht auf den Felsen, welcher Jesus Christus ist, aber auf Fleischeslust und Unreinheit. Dieses Mädchen ging los nach Johannesburg. Ihr Vater war Pfarrer in Durban. Da lebte sie mit einem Jungen ein ganzes Jahr. Nach einem Jahr wurde sie unglücklich. Da war es nicht alles mehr Sonnenschein. Da lächelte die Sonne nicht jeden Tag. Das kommt auch mal zum Ende. Die Fleischeslust und die Jugend vergeht auch. Und dann findet der junge Mann, der, ich sage in Südafrika immer, wenn ein junger Mann mit einem Mädchen holen kann, vor der Heirat, dann wird er es gewiss auch nach dem tun. Das müssen Sie, Frau und junges Mädchen, erwarten und damit rechnen. Und auch Sie, junger Mann, das kann auch sein, dass Ihre Frau das Gleiche machen wird. Also, die jungen Mädchen sollen wissen, wenn ein Junge kommt und um sowas bittet und das tun will, das wird er auch nach der Ehe tun. Die Ehe, die Heirat, wird ihn nicht von seiner Sünde trennen. Der sich nicht selbst beherrschen kann, vor der Ehe, wird es auch nach der Ehe nicht tun können. In ihrer großen Not rief sie nach Hause an und sagt: Vati, ich will zurück wie der verlorene Sohn. Der Vater schwieg. Es ist gut, wenn die Eltern auch streng sind. Sie sagten: Kind, das ist der Weg, den du eingeschlagen hast, mach weiter. Nach einiger Zeit rief sie wieder an und sagte: Vati, ich verspreche dir. Ich sage, ich bin entschieden, ich will nun den Weg Gottes gehen. Dann sandten die Eltern ihr das Geld, dass sie von Johannesburg nach Durban kommen konnte. Als sie zu Hause ankam, ging es einige Wochen gut, dann wurde sie rückfällig. Wenn Jesus das Leben nicht verändert hat, dann nützen gute Entschlüsse auch nichts. In der englischen Sprache redet man von New Year's Resolutions. Im neuen Jahr macht man neue Resolutions und sagt: Ja, ich werde das nicht wieder tun. Nur um ein Lügner zu werden. Es sei denn, dass uns die Gnade Gottes geschenkt wird, werden wir rückfällig. Und Jesus im Herzen liegt. Dann begann das furchtbare Leben wieder. Ein Missionar, ein deutscher Missionar, der hörte von seinen Eltern über diese tragische Geschichte der 19-jährigen Tochter und sagte: Nimm die doch zur Missionsstation Quasisaband. Viele Jugendliche, oft zu Hunderten, oft zu Tausenden versammeln sich. Viele von denen werden von den Eltern geschickt. Wenn die Eltern nichts mehr anfangen können mit den Kindern, dann bringen sie die Kinder und sagen: Wir können nicht mehr, nur Jesus kann. Als sie dort ankam, schenkte Gott das unter der Wortverkündigung, wieder das Wort Gottes dieses Herz traf. Sie wurde überführt von ihrer Sünde. Sie kam ohne Einladung und sagt: Was soll ich tun? Ich bin auf dem Weg zur Hölle. Sie bekannte ihre Sünden. Die werden nicht dazu gezwungen, aber die können nicht schlafen. Die finden keine Ruhe, bis sie ihre Sache mit Gott ins Reine gebracht hat. So ist es, wenn der Geist Gottes das Gewissen berührt. Sie ergab ihr Leben dem Herrn Jesus. Sie machte ihre Sache mit den Eltern in Ordnung, ging zur Mutter und Vater und sagte: Liebe Eltern, verzeiht mir, ich habe euch Schande bereitet und den Namen des Herrn Jesu. Weil du ein Pfarrer bist, Vati, ein Verkündiger des Evangeliums, sagen dem Gemeindeglied: Schaut den Pfarrer an. Er hat selbst ungehorsame Kinder. Am Sonntag steht er auf der Kanzel, predigt uns etwas vor und kann sein eigen Haus nicht recht vorstehen. Und dann sagte sie: So, jetzt gehe ich nach Haus. Alle meine weltliche Kleidung, die bringe ich. Da gibt es Menschen, die geschmückt sind wie ein Weihnachtsbaum. Und auch gestrichen, gefärbt sind. Sie sagt, alles bringe ich. Bei uns sagen die Heiden, wir können die Christen nicht festigen. Wir Heiden, wir ziehen uns an und die Christen ziehen sich aus. Und so war sie denn auch eine, die sich so anzog, nur für die Männer. Nicht, dass sie ihren Leib schmückte als Tempel des lebendigen und heiligen Gottes. Nun sagt sie, das hole ich alles, bring es zur Missionsstation. Auch das Zeug, was ich durch Hurerei bekommen habe. Wenn sie Liebhaber hatte, Freunde, die beschenken sie. Sie sagt, alles das soll ins Feuer geworfen werden. Alle paar Monate haben wir einen Feuerdienst. Da kommen die Zauberer, bringen ihre Zaubereigegenstände. Und auch die Christen mit ihren weltlichen Sachen, Pornografie, das wird ja nicht geduldet, aber im Geheimen hat man ja doch manches, nicht? Denn bringen sie das und das wird öffentlich verbrannt vor den tausenden Menschen. Genauso wie in der Apostelgeschichte Kapitel 19, wo sie alles brachten und das wurde öffentlich verbrannt. Und die gläubig geworden waren, bekannten ihre Sünden. So ist es, wenn das Wort Gottes siegt. Heute hat sie Frieden mit Gott, Frieden mit ihren Eltern, geht auch zu ihren früheren Freunden und sagt ihnen, verzeiht mir, ich war auf dem Weg zur Hölle, ich habe mich bekehrt und will jetzt nur Gott folgen. Die letzte Geschichte ist auch ein junges Mädchen, die Lehrerin ist. Sie heißt Gloria, aber sie hat keinen Zulu-Familiennamen, sondern einen englischen. Gloria Champion. Ich fragte sie, sagen Sie mir mal, ich kenne auch Ihren Vater, wie kommt es dazu? Sie sind ja Zulu, echt Zulu, aber Sie haben einen englischen Familiennamen. Da sagt sie, ja, das geschah so. Vor vielen Jahren kamen 5 amerikanische Missionare nach Südafrika. Der König Dinga regierte zu der Zeit. Die missionierten unter den Zulus. Einige von den Frauen bekehrten sich. Da hörte der König der Zulus, Dinga, dass sich einige bekehrt haben. Da sagte er, ich bin doch König. Und die reden von einem anderen König, Jesus Christus. Er sagt, die müssen umgebracht werden. Dann sandte er seine Armee los und sagt, alle, die dem anderen König, Jesus Christus, dienen, die bringt um. Dann kam das hier, die Missionare, die fuhren mit ihren Wagen, dann kamen die Mütter und sagten, vor dem sie uns umbringen, hier sind unsere Kinder. Und die nahmen buchstäblich ihre Kinder und warfen sie auf den Wagen der Missionare, um das Leben der Kinder zu retten. Und dann wurden die Eltern ermordet, umgebracht. Und dieser Großvater von der Gloria Champion war ein kleines Kind und wurde auf den Wagen geschmissen vom Missionar Champion. Und dann hat der Missionar dieses Kind aufgenommen und hat gesagt, dieses Kind wird nun mein Kind. Und hat das Kind aufgezogen als sein eigen Kind. Und die Eltern mussten büßen und ihr Leben geben. Es gibt viele Märtyrer um Jesu Willen. Der Zulu-König sagte, was, ich bin König? Das gibt doch keinen anderen König. Das kennt der Afrikaner, dass er König ist, er ist Führer. Er kann nicht mit seiner Opposition regieren. Wenn da ein anderer Politiker ist oder Führer, der wird umgebracht. Und der Stärkste regiert über das ganze Volk. Da können nicht 2 Parteien sein, nur eine. Nur ein regieren. Der ist alles. Der ist die Regierung, der ist Kabinett und alles. Das ist die afrikanische Geschichte durch ganz Afrika bis zum heutigen Tag. Diese Gloria ist nun das Großkind vom Champion, dessen Leben gerettet ist durch den Missionar-Champion. Gloria studierte an der Universität. Dann plötzlich kam sie in große Not. Sie wurde von den finsteren Mächten und Geisten geplagt. Sie konnte nachts nicht mehr schlafen. Dieses Problem begann bei der Universität. Nicht wegen das Studieren, aber weil sie mit der Zauberei und mit dem Okkultischen zu tun hatte. Jahrelang hat sie schwer gelitten, bis endlich nach langer Zeit sie zur Missionsstation Sisabantu kam. Sie war zu vielen Zauberern, hat viel Geld bezahlt, die wollen sehr viel Geld dafür, mehr als die Ärzte. Aber alles half nichts. Sie brachten auch Schlachtopfer und meinten, es sind wohl die Geister der Toten, die sie plagen. Und darum sollten die zum Schweigen gebracht werden, durch dass sie Schlachtopfer brachten für die. Aber alles half nichts. Und sie kam zum Punkt, wo sie sagte, ich komme dabei um, da ist keine Hilfe für mich. Als sie auf der Missionsstation war, hörte sie das Wort Gottes. Und dieses Wort drang tief in ihr Herz und in ihre Seele hinein. Gott sprach zu ihr. Und dann begann sie allmählich, um ihr Leben zu bereinigen, ihre Sünden zu bekennen, zu beichten. Als sie dieses zum ersten tat, nach dem ersten seelsorgerlichen Gespräch und nach dem ersten Gebet des Seelsorges, bekam sie Frieden. Und das war die erste Nacht nach vielen Jahren, dass sie einen süßen Schlaf hatte. Den nächsten Morgen war sie erquickt. Sie sagte, ich kenne solches nicht. Der Herr wirkte weiter an ihr Herz und an ihre Seele und schenkte ihr ein Siegesleben, dass sie weit, so wie die Bibel sagt, überwinden wir weit, gehen wir von sich zu sich. Sie nahm alle ihre Zulu-Zauberei, Mittel und Gegenstände und brachte die, dass die öffentlich verbrannt wurden. Sie ging zu den Menschen, mit denen sie gesündigt hatte, machte Frieden mit ihnen und machte den Schaden auch wieder gut. Sie wurde von einem Geist geplagt, wie ein Besessener. Dieser Geist unter den Zulus heißt Mantosi. Das ist ein Geist, der mit Mädchen und Frauen ehelichen sexuellen Umgang hat. Können Sie sich das vorstellen? Das gibt es in Afrika, dass die Menschen fast von Sinnen werden. Das ist ein Geist, den man fühlen kann. Ein Geist wie ein Mensch, aber ein geistliches Wesen. Dieser Geist gab ihr keine Ruhe. Sie dachte, ich werde verrückt. Ihr Gesicht war vergrämt. Sie war wie eine alte Frau, trotzdem sie eine junge Lehrerin war. Aber durch das Wort Gottes, dass ihr ein Licht war auf ihrem Weg. Das Wort Gottes, das von Gott gesandt wird, sie zu heilen, heilte sie seelisch, geistlich. Und dann Gott durch sein mächtiges Wort befreite sie vollkommen von diesen finsteren Mächten. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das Wort vom Kreuz ist zwar eine Torheit denen, die verloren werden, wir, die wir aber selig werden, ist es eine Kraft Gottes. Nun schließe ich. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Alle, die hier nun versammelt sind, jung oder alt, Frau oder Mann, Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Tochter, Sohn, haben Sie diese Kraft Gottes schon erlebt in Ihrem Leben? Hat Jesus Christus durch sein Wort schon ihr Herz getroffen? Hat es einen Zeitpunkt, hat es eine Stunde schon gegeben in ihrem Leben, wo sie getroffen worden sind vom Worte Gottes? dass Sie gesagt haben, was soll ich tun? Und dass Sie in Ihrer Not Hilfe gesucht haben. Und haben Sie die gefunden? Haben Sie das erlebt, was die 3000 am Pfingsten erlebt haben? Haben Sie schon erlebt, was in der Erweckung die Tausende erleben und die Solus? Dass Gott durch sein Wort, wie er Himmel und Erde geschafft hat, auch ihr Leben ganz neu schafft. Wenn er das nicht getan hat in der Vergangenheit, dann möge Gott es schenken, dass das jetzt in der Gegenwart geschehen möge. Lasst uns beten. Herr, Schöpfer Himmels und der Erde, du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was ist, durch dein lebendiges, kraftvolles Wort. Zu Pfingsten hast du die Herzen getroffen, dass sie ausriefen, was sollen wir tun? Uns wurde ihnen gesagt, tut Buße, lass jeder sich taufen im Namen des Herrn, sodass ihr den Geist Gottes empfangen möget. Und ihr Leben wurde verändert. Schenke, Herr, dass denen, die dieses noch nicht erlebt haben, dass es ihnen geschenkt wird. Dass auch dein Wort heute neues Leben schafft, das Leben vollkommen beendet, alles neu macht, zur Ehre deines Namens. Amen.